Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Beber.
Wir versuchen heute, die Ergebnisse des EU-Sondergipfels einzuordnen, also das Finanzpaket mit EU-Haushalt und Corona-Hilfen. Historisch werden die Beschlüsse von manchen genannt, vielleicht wegen der Dauer der Verhandlungen von 91,5 Stunden, vielleicht wegen der Höhe der Mittel von 1,824 Billionen Euro. Historisch könnten im Rückblick aber auch die hier erkennbaren Risse innerhalb der EU werden. Sparsame gegen, weniger sparsame, Ost gegen Westländer, Nord gegen Süd. Wo entlang verlaufen diese Spaltungslinien? Und ist das Paket ein Schritt hin zu den Vereinigten Staaten von Europa oder ganz im Gegenteil eine Verfestigung nationaler Interessen? Die EU rauft sich zusammen. Wie tief sind die Risse in Europa? Das ist unser Thema und darüber diskutieren wir jetzt mit Thomas Mayer von der Zeitung Der Standard in Österreich. Er hat die Verhandlungen als Korrespondent in Brüssel beobachtet. Mit Dr. Daniela Schwarzer, Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und mit Dr. Veronika Priesmeiert-Kotsch von der Europäischen Akademie in Berlin. Knackpunkt, Frau Priesmeiert-Kotsch, war auf dem Gipfel jedenfalls die Höhe der Mittel, die als Zuschüsse gezahlt werden. Darüber wurde die längste Zeit und sehr hartnäckig gestritten. Jetzt hinterher spielt das gar keine große Rolle mehr. Das Europaparlament interessiert sich vor allem für den EU-Haushalt und für das Thema Rechtsstaatlichkeit. Und damit möchte ich auch die Sendung anfangen. Wie wurde das Ergebnis, diese Lösung, der Kompromiss in Polen eigentlich kommuniziert?
Das ist natürlich auf zweifache Art und Weise kommentiert worden in Polen. Denn wir müssen in Erinnerung rufen, dass es in Polen sozusagen zwei verschiedene Medienspalten gibt, beziehungsweise zwei verschiedene Berichterstattungen darüber, was in Brüssel passiert. Das eine ist ja die offizielle, nationale, öffentlich-rechtliche Berichterstattung durch die Regierung, natürlich sehr stark gelenkt. Und dann auf der anderen Seite ist es ja die Berichterstattung der privaten Medien, der Opposition und von anderen Akteuren. Und natürlich bei den öffentlich-rechtlichen, bei den nationalen Medien und entlang damit auch natürlich bei der Regierung ist das Ergebnis mit großer Begeisterung aufgenommen worden. Premierminister Morawiecki, als er nach Hause kam, hatte gesagt, Rechtsstaatlichkeit und Konditionalität werden nicht miteinander verbunden, was natürlich nicht unbedingt stimmt, aber so ist das Narrativ und dieses Narrativ wird natürlich auch mal in den nationalen Medien ungefähr weitergetragen. Bei den Privaten und bei der Opposition ist natürlich das Thema ganz anders aufgefasst worden und da hat man schon deutlich darauf hingewiesen, dass wir zum ersten Mal tatsächlich so etwas haben wie die Verknüpfung zwischen Rechtsstaatlichkeit und Konditionalität und Finanzen und man ist natürlich gespannt, was daraus wird.
Diese Verknüpfung hat auch der Ratspräsident betont. In Deutschland war das Narrativ, wir haben hier ein klares Bekenntnis zum Rechtsstaat. Thomas Mayer, wie ist denn das Narrativ in Österreich?
Ich glaube, das ist ein bisschen nüchterner. Der Kanzler ist dazu natürlich auch gefragt worden, wieso er diesem Kompromiss, dieser Kompromissformulierung, die wir jetzt in den Schlusserklärungen finden, überhaupt zugestimmt hat. Denn die Lesart ist relativ klar. Es ist hier zwar festgeschrieben, dass es so etwas gibt wie die Akzeptanz der Rechtsstaatlichkeit, wenn man EU-Subventionen bekommt. Aber es wird sofort auch gleich wieder auf die EU-Kommission verwiesen, die dazu etwas ausarbeiten soll, einen Prozess, wie man das Ganze eigentlich umsetzt. Das heißt, dieser Kompromiss, den man gefunden hat, war ein sehr weicher Kompromiss, weil Viktor Orban und der polnische Premierminister sonst ein Veto eingelegt hätten. Und deswegen können jetzt alle Seiten das so für ihre Zwecke sozusagen interpretieren. Der österreichische Bundeskanzler hat relativ klar gesagt, dass das keine harte Formulierung ist, die durchsetzbar ist. Wenngleich natürlich man sagen kann, okay, jetzt haben wir zum ersten Mal das in diesem Zusammenhang so erwähnt. In der praktischen Anwendung halte ich davon sehr wenig. Ich denke, dass das so wie in den letzten Jahren auch, dass man da nicht sehr viel weiterkommt. Sie dürfen ja nicht vergessen, dieses ganze Paket des EU-Budgetrahmens wie auch des Wiederaufbaufonds muss in den kommenden Monaten, um nicht zu sagen Jahren, erst einmal umgesetzt werden. Dazu sind viele einstimmige Beschlüsse notwendig der Regierungschefs, aber auch Ratifizierungen in den nationalen Parlamenten. Und ich denke mir, wann immer es an den Punkt kommen wird, wo das sozusagen ernst wird, werden wir sehen und erleben, dass Orban, Ungarn, Polen, auch andere Länder wahrscheinlich hier nicht mitziehen werden. Also das ist aus meiner Sicht wieder einmal auf die lange Bank geschoben.
Bleiben wir nochmal bei diesen Formulierungen zum Thema der Rechtsstaatlichkeit, die so unterschiedlich in den verschiedenen Ländern kommuniziert worden ist. In Ungarn beispielsweise sagt Viktor Orban eben auch, wir haben die Rechtsstaatlichkeit oder die Idee, die Rechtsstaatlichkeit mit dem Haushalt zu verknüpfen, gestrichen. Daniela Schwarzer, Manfred Weber hat das gesagt, der Chef der EVP-Fraktion, er sei verwirrt darüber, wie sehr unterschiedlich dieser Kompromiss interpretiert wird. Woran liegt das eigentlich, dass jeder was völlig anderes da herauslesen kann?
Die Formulierung, die am Ende gefunden wurde, ist in der Tat sehr vage. Und es gab in vorherigen Entwürfen der Erklärung des Europäischen Rats durchaus härtere Formulierungen und dann eben die Vetodrohung von Ungarn und Polen, die schon angesprochen wurde. Das heißt also, diese Formulierung, die in den Schlussfolgerungen steht, lässt jedem möglichen Interpretationsspielraum zu. Und dass das jetzt tatsächlich so genutzt wird, liegt an der innenpolitischen Situation in den Mitgliedstaaten. Also in Polen und in Ungarn ist natürlich klar, dass die dortigen Regierungen für sich ganz klar machen wollen, dass das, was sie bislang gemacht haben an Reformen, EU durchaus sehr kritisch gesehen werden im Bereich der Justiz, im Bereich anderer Bereiche, die die Verfassung regelt, in ihrem Umgang mit Medien und Zivilgesellschaft. Da gibt es ja einen permanenten Streit letztendlich zwischen Brüssel und den dortigen Regierungen. Und es war für diese Spieler natürlich extrem wichtig zu verhindern, dass etwas rauskommt, was den Eindruck stärken könnte, dass Brüssel jetzt zugreift. Mhm. Aber genau das wird die wichtige politische Herausforderung sein in der Umsetzung, wie das eben schon gesagt wurde. Wenn wir das nicht ordentlich umsetzen und tatsächlich am Ende Viktor Orban und in Polen die Regierung und insbesondere Parteichef Kaczynski sagen können, ihr seht ja, wir haben mit unseren eher autokratischen Regierungsstilen einen Platz in Europa, dann hat Europa wirklich verloren, weil es seine Grundprinzipien dann relativiert.
Deswegen hat das Europaparlament gestern ja auch ganz klar gesagt, dem stimmen wir so nicht zu, das muss nachverhandelt werden, Frau Priesmeier-Kötsch. Oder ist es Absicht, dass man das so schwammig formuliert, damit einfach jeder am Ende überhaupt unterschreibt?
Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Wir haben so ein bisschen vergessen, dass bei den Verhandlungen und bei den europäischen Gipfel des Europäischen Rates es ist ja kein Fußballspiel ist. Ne? Das geht ja nicht darum, dass einer nach Hause kommt und sagt, ich habe gewonnen und ich habe mich durchgesetzt, sondern die Gipfel und die Verhandlungen, das ist immer ein Win-Win-Spiel. Es müssen letztendlich alle 27 Länder nach Hause kommen und es müssen alle glücklich sein. Und es müssen alle Staats- und Regierungschefs die Verhandlungen und vor allem die Ergebnisse der Verhandlungen als Erfolg verbuchen und auch natürlich gegenüber ihren Wählern das auch so verkaufen. Und deswegen sind die Ergebnisse so schwammig formuliert. Und um ehrlich zu sagen, ich finde das gar nicht so schlecht, weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Die einzelnen Punkte, die werden noch weiter erarbeitet, die werden nachjustiert. Und auch das Europäische Parlament wird eine hier wichtige Rolle spielen, denn das Europäische Parlament ist diese demokratische Korrektive bei dem Institutionsgefüge der Europäischen Union. Wir haben erstmal Staats- und Regierungschefs, die untereinander auch ein bisschen heimlich, ein bisschen intransparent bestimmte Deals machen und Absagen treffen. Und dann kommt die Vertretung der europäischen Bürgerinnen und Bürger ins Spiel und sagt, okay, das und das und das und das und das ist nicht gut. Natürlich hat das Europäische Parlament nicht die Macht, Veränderungen oder sowas anzusteuern, aber es kann trotzdem durch Nachfragen, durch Kritik herbeiführen, dass durchaus bei einigen Punkten noch erst nachjustiert werden kann und unter anderem dieser Aspekt der Rechtsstaatlichkeit viel stärker und auch viel präziser ausgearbeitet wird als das, was in den Schlussfolgerungen des Rates vom Juli jetzt drinsteht.
Das Parlament sagen, sie können keine Veränderungen verlangen. Das Parlament kann aber entscheiden, wir unterschreiben oder wir unterschreiben eben nicht. Was da jetzt steht, Thomas Mayer, was genau steht da jetzt eigentlich, dass man das so und so lesen kann und dass das Parlament sagt, so unterschreiben wir es nicht?
Es ist eigentlich eine sehr kurze Formulierung. Es steht da eigentlich nur, dass die EU-Staaten die Rechtsstaatlichkeit akzeptieren, wenn sie die EU-Subventionen bekommen. Und dass die EU-Kommission einen Vorschlag unterbreiten wird, wie man bei Verstößen gegen diese Rechtsstaatlichkeit, gegen die Grundrechte, wie der Rat dann mit Zweidrittelmehrheit darüber entscheiden wird, ob ein solcher Verstoß dann vorliegt oder nicht und ob dann auch Mittel entzogen werden. Und es gibt Experten, die sagen, naja, ganz so einfach ist es nicht, dass die Kommission einfach den Verstoß gegen Rechtsstaatlichkeit hier feststellt und man dann eine Sanktion ausspricht und auch schnell beschließt. Wenn wir uns jetzt aber daran erinnern, was bei diesen bisherigen Verfahren gegen Ungarn und Polen auch passiert ist, dann muss man wissen, dass das eben in der Tat sehr knifflig ist und dass es da viele Ausweichmöglichkeiten gibt. Ich sehe das Ganze nicht so optimistisch. Die Forderungen des Parlaments sind die, die das Parlament seit 10 Jahren erhebt. Ich möchte daran erinnern, dass Viktor Orban im Jahr 2010 Premierminister geworden ist. Und bereits ein Jahr später waren wir schon konfrontiert mit diesen Grundrechtsverstößen. Also in diesem Jahrzehnt ist praktisch in Wahrheit nichts passiert. Es gibt unzählige Resolutionen, aber es gibt formal bis jetzt keine Lösung. Es ist ein politisches Problem. Es müssten die Staats- und Regierungschefs, es müsste die deutsche Bundeskanzlerin, auch andere sich endlich einmal unmissverständlich in der europäischen Öffentlichkeit und vor allem jetzt, ich sage jetzt mal, in der ungarischen und polnischen Öffentlichkeit äußern, damit man hier weiterkommt. Weil sonst wird es so bleiben, dass diese Premierminister den Partnern auf der Nase herumtanzen und immer dann, wenn es passt, mit einem Veto drohen. Und dafür gibt es, wie gesagt, sehr, sehr viele Möglichkeiten auch noch in der Zukunft.
Thomas Mayer sagt, Daniela Schwarzer, das ist ein politisches Problem. Sind Sie auch der Meinung, die deutsche Kanzlerin müsste sich deutlicher positionieren gegenüber Viktor Orbán?
Ja, und das hätte längst geschehen müssen, denn seit Jahren reden wir darüber, ob die Partei von Viktor Orbán noch in die Europäische Volkspartei, also die europäischen Konservativen gehört, ob sie die Grundwerte und ja letztendlich grundlegenden Verfassungsmaßstäbe noch mitvertritt. Und da gibt es ja schon eine ganze Weile Zweifel dran. Und das wäre ein wichtiges politisches Signal gewesen. Es ist jetzt aber auch wichtig, wie gesagt wurde, dass das Europäische Parlament sich da klar positioniert. Und da ist insbesondere die Äußerung von Herrn Weber, dem Fraktionsvorsitzenden der Europäischen Konservativen, so wichtig, weil er sich letztendlich da mit einer Position herauswagt, die natürlich gegen eine der Mitgliedsparteien der EVP gerichtet ist, nämlich gegen die ungarische Fidesz. Und das ist meiner Ansicht nach ein entscheidender Schritt. Wir dürfen aber auch das Parlament meiner Ansicht nach nicht überbelasten, denn wenn das Parlament jetzt den Kompromiss ablehnt und dann gibt es Verzögerungen, vielleicht einen neuen, und das Parlament würde noch einmal ablehnen, dann wäre am Ende das Europaparlament der Buhmann, wenn es dazu kommt, dass der europäische Finanzrahmen eben nicht zum 1. Januar 2021 steht. Und das ist so wichtig, dass die Programme weiterlaufen können und so weiter. Natürlich kann man für manches Übergangsregeln finden, aber der politische Druck, der jetzt auch auf dem Europaparlament lastet, der ist nicht zu vernachlässigen. Und deshalb ist es meiner Ansicht nach ganz wichtig, dass von nationaler Ebene, aber auch durch die Europäische Kommission und das Parlament in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ganz klar an einen Strang gezogen wird.
Frau Priesmeier.
Es ist auf jeden Fall ein Erfolg, dass wir überhaupt Rechtsstaatlichkeit in den Verträgen haben. Und ich glaube, das müssen wir auch so bewerten. Wir müssen einfach mal verstehen, dass es wahrscheinlich im Rahmen dieses Gipfels und so weiter nicht möglich war, da mehr rauszuhandeln. Aber trotzdem, es ist ein historischer Momentum und eine Situation, wo wir diese Verknüpfung zwischen Rechtsstaatlichkeit und Konditionierung haben. Und das ist schon ein Mehrwert und das ist eine große Errungenschaft. Und ich würde tatsächlich mal eher das positiv sehen und versuchen natürlich, das so gut wie möglich umzusetzen, mit allen Kritikpunkten, die Herr Mayer bereits schon geäußert hat.
Thomas Mayer, dann kommen wir mal zum Thema Geld, über das so lange gestritten worden ist auf diesem Gipfel. Es ging da um Zuschüsse, also Hilfsmittel, die nicht zurückgezahlt werden müssen, sind jetzt 390 Milliarden Euro statt 500 Milliarden Euro. Ein Sieg der Sparsamen, in Anführungszeichen?
Als Sieg würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Der Kompromiss hat letztendlich, wenn sich jetzt der Pulverdampf dieser Schlacht nach diesen 4 Tagen und Nächten da gelegt hat, dann sieht man die Dinge vielleicht klarer. Ich glaube, das Erste, was man sagen muss, und das war eigentlich erstaunlich, damit hab ich zum Beispiel nicht gerechnet, dass die Gesamtsumme, ja, nämlich von 1,8 Billionen Euro, beinahe gleich geblieben ist. Es wurde vom regulären Budgetrahmen, der ja auch auf dem Tisch gelegen ist, neben dem Wiederaufbaufonds, praktisch nichts mehr geändert. Insofern muss man sagen, da kann man eigentlich nicht von einem sehr sparsamen EU-Budget reden. Es wurde eigentlich beinahe verdoppelt, ja, für die Europäische Kommission, die Mittel, die sie zur Verfügung hat. Wo die sparsamen 4, ich würde es nennen, Erfolge erzielt haben, das ist in der Art, wie die Gelder des Wiederaufbaufonds vergeben werden, die berühmten Konditionalitäten. Also was ist eigentlich die Basis dafür, dass man Geld beziehen kann? Da war ja ursprünglich zum Beispiel nur die Arbeitslosigkeit zwischen 2015 und 2020 als Parameter eingetragen von der EU-Kommission. Und da haben einige Regierungschefs, eben auch die sparsamen 4, zu Recht gesagt, Verzeihung, aber wir sprechen eigentlich von einer angeblichen Corona-Wiederaufbauhilfe. Was hat das mit den Arbeitslosenzahlen des Jahres 2015 zu tun? Nämlich gar nichts. Das hat man zum Beispiel verändert, indem man gesagt hat, okay, wir haben im Moment keine besseren Zahlen. Wir beginnen mal mit den alten Zahlen, aber in 2 Jahren, da muss dann tatsächlich der reale Wirtschaftseinbruch der Länder herangezogen werden, der durch die Corona-Krise entstanden ist. Das hat übrigens nach Berechnung von einigen Experten dazu geführt, dass Deutschland und Frankreich am Ende möglicherweise viel, viel mehr von diesen Fonds profitieren werden, als man das ursprünglich gedacht hat.
Deutschland und Frankreich wird von den Fonds inwiefern profitieren?
Naja, es gab eine Projektion aufgrund der Zahlen, die die Kommission ursprünglich vorgelegt hat vor dem Gipfel. Da war eben die Arbeitslosigkeit der entscheidende Faktor. Nachdem die Arbeitslosigkeit in Deutschland nicht sehr hoch ist und auch in Frankreich wesentlich tiefer ist als in den südeuropäischen Ländern, war das natürlich ein Paket, das schon sehr stark zugeschnitten war auf die Südeuropäer und in einem anderen Bereich für die Osteuropäer, was die Kohäsionsgelder betrifft. Wenn aber jetzt der Wirtschaftseinbruch stärker herangezogen wird, und der wird ja auch in Deutschland bedeutend sein, auch in anderen Ländern, in Frankreich vor allem, dann verbessert sich sozusagen die Ausgangssituation für den Bezug der EU-Subventionen für Deutschland und für Frankreich. Oder einfacher gesagt, Frankreich bekommt einfach mehr Geld aus Brüssel, weil es sagen kann, unsere Wirtschaft ist durch die Corona-Rezession viel stärker geschädigt, als das ursprünglich angenommen worden ist. Für Deutschland gilt das Gleiche. Und Sie dürfen nicht unterschätzen, diese beiden Länder allein erwirtschaften fast die Hälfte der gesamten Wirtschaftsleistung aller EU-Staaten zusammen. Das heißt, das sind dann schon große Summen. Und ich spreche davon, wir reden von 10 Milliarden Euro, die da möglicherweise, so sagt zumindest das Bruegel-Institut in Brüssel, an Frankreich und an Deutschland gehen. Die Verlierer in diesem Fall wären Spanien und Polen. Die würden um genau diesen Betrag, nämlich 7 oder 10 Milliarden Euro, weniger beantragen können aus diesem Wiederaufbaufonds. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Da muss noch sehr, sehr viel gerechnet und präzisiert werden, bis wir das genau wissen.
Daniela Schwarzer, warum ist denn diese Sparsamkeit so kritisch kommentiert worden, zum Beispiel in Deutschland von Norbert Röttgen, Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages? Der hat von den geizigen Vier gesprochen und von einem erschreckenden Ausmaß von Egoismus. Ist es denn egoistisch, bei Geld Geschenken sozusagen Kontrollen und Reformen einzufordern?
Das ist es sicherlich nicht. Aber das wichtige politische Signal der Staats- und Regierungschefs war es, anzuerkennen, dass es eben allein mit Krediten nicht geht. Und da hat Deutschland seine Position ja sehr früh sehr stark verändert und ist davon auch nicht mehr abgewichen. Und das ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie das bei uns innenpolitisch auch abgelaufen ist. Denn die CDU-Fraktion hat sich deutlich und auch die Parteiführung deutlich hinter die Kanzlerin gestellt, die SPD genauso, das heißt die Koalition geschlossen. Die Grünen haben das auch unterstützt. Diese frühe Anerkennung, diese Krise ist so tief, dass wir tatsächlich Geld in einige Mitgliedstaaten werden transferieren müssen. Und das ist eine Anerkennung nicht nur der Not oder der schlechten Situation in einigen Staaten, sondern auch ganz klar des deutschen Eigeninteresses, nämlich dass über diese Krise der Binnenmarkt nicht zerbricht und dass uns der Euro nicht auseinanderfällt. Denn beides brauchen wir, um unser Wirtschaftsmodell weiterführen zu können. Und letztendlich ist dann die Äußerung, die Sie zitiert haben von Norbert Röttgen, das war Teil meiner Ansicht nach einer politischen Auseinandersetzung, sie als geizig zu bezeichnen, würde ich nicht unbedingt mit unterschreiben. Was ich ganz wichtig finde, sind zwei Punkte, die sparsamen Vier mit aufgebracht haben. Und das ist die Frage zum einen, wie können wir denn sicherstellen, dass in den Staaten auch unter dieser großen Betroffenheit, der wirtschaftlichen Betroffenheit, Reformen weiter umgesetzt werden? Denn das ist für Regierungen natürlich immer schwierig, in einer Phase hoher Arbeitslosigkeit großen sozialen Drucks zu reformieren. Das ist in jedem Staat so. Aber betroffen sind jetzt insbesondere Italien, Spanien, zum gewissen Maße auch Frankreich. Und die zweite richtige Frage, die sparsamen Vier gestellt haben, ist, wie können wir denn sicherstellen, dass wir nicht nur Strukturen erhalten und Wirtschaft stützen, sondern wie können wir dafür sorgen, dass die ganz großen Transformationsschritte, die Europa durchlaufen muss, nämlich im Bereich der Digitalisierung und auch im Bereich der Klimathematik, also wie können wir unsere Wirtschaft so umstellen, dass wir das Klima nicht so weit gefährden, wie wir es normalerweise tun würden, wenn wir einfach weitermachen wie bisher. Das sind schon richtige Fragen. Aber was eben lange gebraucht hat bei den sparsamen Vier, war die Anerkennung, dass es durch Kredite allein nicht geht. Und das ist dann wirklich nur unter dem großen Druck bei dem Europäischen Rat, sicherlich auch unter starker Führung und Vermittlung von der Bundeskanzlerin gelungen.
Starker Führung und Vermittlung. Herr Mayer,
wenn ich da einen Einwand formulieren darf. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Für meine Begriffe war es ein bisschen abenteuerlich, wie rasch Deutschland und auch Teile der deutschen Öffentlichkeit hier den kleinen Staaten, vor allem den Niederländern, Mark Rutte, den schwarzen Peter zugeschoben haben. Wenn Herr Röttgen sagt, das seien die Geizigen, dann wird man ihn vielleicht daran erinnern müssen, dass es die CDU, das ist die deutsche Bundeskanzlerin Merkel war, die vor 7 Jahren beim EU-Budgetrahmen-Gipfel gemeinsam mit dem Briten David Cameron hier auf die Sparbremse Bremse getreten ist. Also wer seine Position verändert hat, war eigentlich die deutsche Kanzlerin. Diese vier Länder, die diese Position immer schon gehabt haben, nämlich dass man das kritisch sehen muss, wenn Geld vergeben wird, die hat sich eigentlich nicht verändert. Also ich würde zusammenfassend schon sagen, die vier haben eigentlich dem ganzen Paket, diesem ursprünglichen Vorschlag, der seine Schwächen hat, einen guten Dienst erwiesen, indem sie die Konditionalitäten verschärft, zum Teil verändert haben, in dem Sinn, dass es besser geworden ist. Ich glaube, es war ein schwerer Fehler von Deutschland und Frankreich zu glauben, sie könnten mit der Kommissionspräsidentin von der Leyen, das war ja auch so zelebriert, noch dazu in aller Öffentlichkeit, hier einfach sozusagen unter sechs Augen zu dritt ein riesiges Paket von europäischer Verschuldung, die es noch nie gegeben hat, ausmachen und es den anderen so hinlegen, dass sie das eigentlich nur noch zustimmen können. Und wer nicht zustimmt, wird dann als geizig, als uneuropäisch und so weiter dann auch noch sozusagen einen Pranger gestellt. Das hat eigentlich in vielen kleinen Ländern für Irritation gesorgt, weil nach diesem EU-Austritt Großbritanniens im Moment auch eine Machtverschiebung, eine Neuverteilung innerhalb von Europas in Gange ist. Und sich aus der Sicht der kleinen Staaten man sich schon die Frage stellt, wie läuft das eigentlich hier? Es haben andere kleine Staaten, waren da sehr still, die baltischen Staaten, aber ich bin mir relativ sicher, dass man auf diese Art nicht weitermachen kann. Da ist ein bisschen mehr Sensibilität gefragt gegenüber den Kleinen. Und das muss man, glaube ich, schon noch sehr, sehr kritisch anmerken, auch in Richtung der deutschen Bundeskanzlerin.
Frau Priesmeier.
Ja, da würde ich ja auch Herrn Mayen zustimmen. Wir haben tatsächlich mit einer ganz anderen Dynamik zu tun. Das war der erste Gipfel, große, wichtige Gipfel ohne Großbritannien. Es haben sich einfach mal neue Machtverhältnisse, Machtstrukturen, aber auch Machtverschiebungen innerhalb der 27 etabliert, aber auch kenntlich gemacht. Und was, glaube ich, wichtig ist, ist so ein bisschen so der deutsche Blick. Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland ein sehr noch idealistisches Bild von der europäischen Integration haben, so ein bisschen noch 20. Jahrhundert, deutsch-französischer Motor, Vereinigte Staaten von Europa und so weiter und so fort. Und die beiden Mythen sind nicht mehr. Also natürlich gibt es noch den deutsch-französischen, würde ich sagen, Anlasser vielleicht, also das Duo, was Akzente setzt, was wirklich vorantreibt, was Vorschläge macht, was einfach mal zeigt, okay, wir einigen uns auf etwas oder wir haben eine Idee und wir versuchen das bei den anderen Staaten durchzusetzen. Aber dieses Motor, was man das, glaube ich, so früher verstanden hat, ne? So die zwei starken Staaten unter der EU von 6 oder 12 Staaten, da sind natürlich die Machtverhältnisse heutzutage ganz anders. Und da spielen tatsächlich kleine, aber reiche Länder eine enorme Rolle. Auch Länder, die einfach mal ganz klar Veto zeigen können. Und da spielen auch die Unruhestifter wie Polen oder Ungarn auch eine wichtige Rolle. Und in diesen verschiedenen, sehr heterogenen Gruppen klarzukommen, das ist nicht einfach. Ja, aber das ist tatsächlich, glaube ich, etwas, womit wir uns einfach mal etablieren müssen und womit wir klarkommen müssen, weil das ist ja auch so ein bisschen der Fortgang der europäischen Integration im 21. Jahrhundert.
Thomas Mayer, wer hat denn diesen gordischen Knoten am Ende durchschlagen? Es war jedenfalls zu lesen, dass es dann Macron war, der im Sinne des Wortes auf den Tisch gehauen habe.
Ich glaube im Gegenteil. Diese Art von Macron auf den Tisch zu hauen, ist, glaube ich, genau diese Art, ich kann da nur anschließen an meine Vorrednerin, ist genau diese Art, wie man die künftige Europäische Union mit Sicherheit nicht zum Erfolg bringen wird. Erinnern wir uns, es war Emmanuel Macron, der vor einem Jahr nach den Europawahlen, bei denen die Spitzenkandidaten vor allem in Deutschland und in Österreich aus demokratiepolitischen Gründen sehr wichtig waren. Der Herr Macron hat den Herrn Manfred Weber als Spitzenkandidat und künftigen Kommissionspräsidenten schlicht und einfach rausgeworfen und durch von der Leyen ersetzt. Merkel hat sich das gefallen lassen. Also das ist diese Art von französischer dominanter Politik, die eben bei den kleinen Staaten ganz besonders schlecht ankommt. Es hat der österreichische Bundeskanzler, der sich da offenbar wenig fürchtet, so interpretiere ich das mal vor der französischen Macht, hat das in einem Interview im österreichischen Fernsehen vor 2 Tagen auch gesagt. Nämlich er verstehe den französischen Präsidenten, dass er sich darüber ärgere, wenn die kleinen Staaten hier ihre Einwände bringen, aber er könne ihm einfach einmal nicht helfen, so sei das nun mal. Und die würden nicht sozusagen stillschweigen, nur weil die großen Mächte das so wollten. Mhm. Ein Punkt, den finde ich ganz interessant. Ich glaube auch, dass diese Vorstellung, dass der deutsch-französische Motor alles vorantreibt und die nehmen das in die Hand und dann wird das für alle gut, das ist eigentlich eine alte Vorstellung des letzten Jahrhunderts. Das ist wahr. Die Welt hat sich völlig verändert. Heute muss man schnell sein, man muss smart sein, sich modernisieren. Die Dinge funktionieren nicht mehr so wie früher. Und ich glaube, dass das auch für die Politik gilt. Man muss da eine gewisse Flexibilität an den Tag legen und kann nicht sagen, ich bin jetzt mächtig, ich habe die Mittel in der Hand und deswegen haben die anderen zu schweigen.
Dann
das
wird
ist
vielleicht
eine ganz alte Vorstellung von, wie Europäische Union funktioniert.
Dann wird vielleicht im Rückblick sozusagen das der historische Moment sein, der vielleicht die Union ja auch verändert. Die EU rauft sich zusammen. Wie tief sind denn die Risse in Europa? Das ist heute unser Thema hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Thomas Mayer. Er ist Korrespondent der österreichischen Zeitung Der Standard in Brüssel, mit Dr. Veronika Priesmeier-Kotsch, stellvertretende Direktorin der Europäischen Akademie Berlin, und mit Dr. Daniela Schwarzer, Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Frau Schwarzer, kommen wir mal zu dem übrigen Geld. Das war ja jetzt die Corona-Hilfen, über die wir gesprochen haben. Insgesamt 750 Milliarden Euro. Dazu kommen die 1.074 Milliarden, dieser Finanzierungsrahmen für den EU-Haushalt. Das macht dann zusammen eben diese 1,8 Billionen Euro, über die da verhandelt worden sind. Auch da hat das Europäische Parlament ja jetzt ganz klar Stopp gesagt, hat gesagt, erstens ist es sehr viel weniger, als wir wollten, und zweitens sind da so viele Kürzungen in Bereichen, die wir nicht hinnehmen können. Welche zum Beispiel?
Kürzungen betreffen vor allem die Zukunftsagenda der Europäischen Union, und das finde ich ein völlig legitimes Argument der Parlamentarier, dass sie sagen, wir können nicht in der jetzigen Situation zu wenig tun im Bereich Forschung und Entwicklung, Digitalisierung und Green Deal, also die Ökologisierung der Wirtschaft. Denn das sind letztendlich die Zukunftsthemen, bei denen Europa nicht nur im Inneren weiter vorankommen muss, sondern auch im globalen Wettbewerb sich wirklich sehr stark aufstellen muss. Und bei der Klimaagenda reicht es eben nicht, dass Europa mit gutem Beispiel vorangeht. Es muss sein ganzes politisches Gewicht in die Waagschale werfen, um die USA und China irgendwie an Bord zu holen. Denn die CO2-Emissionen, fast die Hälfte davon weltweit, kommen aus diesen beiden sehr großen Staaten. Und da können wir im Klimaschutz ganz viel machen. Aber wenn die anderen Großen nicht mitziehen, dann hilft uns das nicht viel. Und letztendlich ist meiner Ansicht nach auch die Kürzung im Bereich Forschung, Entwicklung, für Bildungsprogramme ist wirklich nicht zukunftsträchtig für Europa. Und deshalb wird das Parlament sicherlich an diesen Punkten von den Staats- und Regierungschefs nochmal fordern, mehr zu tun, und kann sich dabei auch auf den Entwurf der Europäischen Kommission berufen, die dafür mehr veranschlagt hatte. Der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist das Thema Verteidigung. Auch das ist getrieben durch die globalen Entwicklungen, dass Europa seit einigen Jahren an einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung bastelt. Natürlich im Rahmen der NATO, aber hier muss auch mehr investiert werden. Und da sind letztendlich die Zahlen, die jetzt verabschiedet wurden, weniger als im ursprünglichen Entwurf standen.
Mehr veranschlagt, sagen Sie, Thomas Mayer. Wie viel mehr? Denn wir reden ja hier insgesamt schon über 1,8 Billionen Euro.
Ich glaube, man muss da sehr ins Detail gehen. Das ist eine sehr knifflige Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Und für das Europäische Parlament besonders schwierig. Warum? Es hat ja ursprünglich den Plan gegeben, der EU-Kommission noch unter dem Haushaltskommissar Oettinger, dass man im Bereich der traditionellen EU-Subventionen, also vor allem Agrargelder, Kohäsionshilfen, dass man dort Reformen vornimmt und dass man diese Mittel abspeckt und ein bisschen nach unten bringt. Das ist nicht passiert. Das war das Markante bei diesen Verhandlungen, dass genau die traditionellen Besitzstandswahrer, deswegen waren die Osteuropäer zum Beispiel auch so still, denen ist es sehr gut gelungen, ihre Interessen, also Gelder, die sozusagen ein Marschall haben, wie wir in Wien sagen würden, die Kommission den Staaten zur Verfügung stellt, die wurden kaum angetastet.
Denn so die Aufteilung des Etats im Groben ist ein Drittel Agrarsubvention, ein Drittel für benachteiligte Regionen, ein Drittel für den Rest, und dazu gehört Forschung, Migration, also Dinge, die auch große Bereiche wären.
Ganz genau. So, das heißt, wenn die Parlamentarier das wirklich ernst nehmen würden, was sie da verlangen, dann können sie zum Beispiel hergehen und sagen, wir verlangen nicht eine Erhöhung der Gesamtsumme. Das ist immer leicht. Wenn jemand anderer bezahlt, kann man mehr Geld verlangen. Sie können zum Beispiel sagen, wir wollen, dass eine Umgruppierung stattfindet. Aber dann müsste man zum Beispiel den Bauern wieder etwas wegnehmen oder in der Regionalförderung da und dort. Und dann wird es wieder knifflig, weil dann muss jemand zustimmen, dem was weggenommen wird. Also dann verlagert sich sozusagen dieser Streit. Also ich glaube, es wird so laufen, es wird einige Zugeständnisse geben an das Europäische Parlament, zum Beispiel die Forderung nach einer Midterm Review, also dass man das gesamte Programm nach ein paar Jahren sozusagen überprüft auf Schwachstellen hin und dann Veränderungen vornimmt. Das steht jetzt meines Wissens so nicht drinnen. Das ist eine alte Forderung des Parlaments. Das wird man im Parlament geben. Ich denke, man wird auch in der Forschung da und dort ein bisschen noch was drauflegen, aber das werden keine großen Summen sein. Aber das ist auch Stichwort Forschung. Ich hatte gestern ein Gespräch mit Haushaltskommissar Johannes Hahn und ich habe ihm diese Frage gestellt, stimmt das jetzt, dass bei der Forschung so stark gekürzt wird? Ja? Seine Antwort war recht eindeutig. Er sagte, in Wahrheit, wenn man das bemisst am vorherigen Budgetrahmen, gibt es bei der Forschung eine Steigerung von 20% der Mittel. Das ist in Zeiten wie diesen nicht gerade wenig. Was natürlich schon passiert ist, dass die Staats- und Regierungschefs den Ansatz der Kommission, den Vorschlag der Kommission heruntergehandelt haben. Es wäre ursprünglich, nach Vorstellung der Kommission wäre es noch viel, viel mehr gewesen. Aber das ist halt immer so bei Budgetverhandlungen, dass man sich nie zu 100% durchsetzen kann. Ich gehe einfach mal von den Worten des Haushaltskommissars aus. Der findet das insgesamt dann gar nicht so unvernünftig, was hier passiert ist, und sagt, man könne mit diesen Summen eigentlich ganz gut arbeiten. Entscheidend werde jetzt sein, wie gut, wie qualitativ hochstehend, auch in Richtung dieser Digitalisierung, Klimaschutz und so weiter, Modernisierung unserer Wirtschaften, wie gut man dieses Geld umsetzt in Form der Programme, die ja erst beantragt werden müssen von den Staaten. Und dann wird sich, glaube ich, entscheiden, ob das ganze Unternehmen, so viele Schulden zu machen und Geld in die Hand zu nehmen, am Ende erfolgreich sein wird, ob es Europa voranbringt oder nicht.
Veronika Priesmeier-Tkocz, eine Neuerung ist auch, dass die EU jetzt zum ersten Mal gemeinsam Schulden aufnehmen kann. Das wurde auch von vielen groß gelobt. Was ist denn so toll am Schuldenmachen?
Natürlich, an Schuldenmachen ist es nichts Gutes, aber es ist wichtig, vor allem in Corona-Zeiten und in dieser Realität, die wir haben, dass wir tatsächlich mal als Europäische Union solidarisch sind, und zwar mit allen europäischen Staaten, und gemeinsam diese Schulden auf den europäischen Finanzmärkten aufnehmen. Das hatten wir ja schon so ein bisschen reduziert natürlich bei der Finanz- und Wirtschaftskrise Anfang der 10er Jahre gehabt. Damals haben wir als EU eher stärker mal uns für die bestimmte Länder eingesetzt, die sehr stark verschuldet waren. Jetzt ist das wirklich eine gesamteuropäische Aufgabe. Es ist, man könnte auch, wenn man über Werte spricht, auch so eine Art Solidaritätsbekundung. Wir als Europäische Union stehen gemeinsam da, nehmen neue Kredite auf den europäischen oder auf den internationalen Finanzmärkten, die natürlich auch sehr gut gerankt sind, sehr hoch bewertet sind, und wir gemeinsam dann diese Schulden über einen längeren Zeitraum abbezahlen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ansonsten können wir diese Krise nicht stemmen. Wir können nicht die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie einfach mal mit Investitionen oder mit wirtschaftlichen Umbau stemmen. Wir brauchen natürlich Geld. Wir müssen Geld an die Hand nehmen. Und es ist wichtig, dass es tatsächlich mal bei dem Gipfel gelungen ist, zu sagen, wir machen das gemeinsam.
Aber Frau Schwarzer, wie nah sind wir denn dann am Thema der Euro-Bonds, die ja zum Beispiel Deutschland immer vehement abgelehnt hat?
Nach den Beschlüssen begibt die Europäische Union Anleihen auf den Märkten und nimmt dadurch Geld auf. Das sind gemeinsame europäische Anleihen. Das ist keine Vergemeinschaftung der bestehenden Schulden. Und der Begriff Eurobonds wurde in den letzten Jahren sehr unsauber und sehr politisiert verwendet und sehr oft verteufelt. Was wir hier sehen, ist, dass die Europäische Union meiner Ansicht nach ein Instrument nutzt, was ökonomisch effizient ist. Die EU hat AAA-Ratings, das heißt, sie bekommt das Geld an den Märkten zu guten Konditionen, besser als wenn die Mitgliedstaaten es aufnehmen, in einen gemeinsamen Topf einzahlen und dann die gleichen Ausgabenprogramme bestreiten. Das heißt, es ist meiner Ansicht nach ein sehr vernünftiger Beschluss, das so zu machen. Und es ist auch nicht das erste Mal. Es gibt dieses Instrument bereits in den EU-Verträgen. Es wurde auch schon eingesetzt für sehr klar definierte Programme. Das heißt, man weiß schon, wie es funktioniert. Natürlich ist es in diesem großen Ausmaß wie jetzt noch nie aufgelegt worden. Aber die interessante Frage ist natürlich der Anteil, der mit diesem Geld an Transfers ausgezahlt wird. Das zahlen die Staaten natürlich per Definition nicht zurück. Und das muss die Europäische Union in den nächsten Jahren dann lösen. Wie kann sie das Geld aufnehmen, um letztendlich die Schulden, die sie in den Märkten gemacht hat, wieder zu begleichen? Und das wird eine sehr spannende politische Frage, ob wir dann Entwicklungen in Richtung einer EU-Steuer und mehr Eigenmitteln für die Europäische Union sehen werden.
Herr Mayer.
Also ich finde die Idee, dass man Schulden aufnimmt, ja, und um gemeinsame Investitionen zu finanzieren, ausgezeichnet. Das hat der frühere Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker als Eurogruppenchef schon vor 10 Jahren vorgeschlagen, dass man Eurobonds, ja, die ganz einen bestimmten Zuschnitt haben, auflegt. Das Problem, das wir haben, und da bin ich jetzt wieder, kann ich anknüpfen, was ich schon vorher eingewendet habe, dass es eben Deutschland war, dass diese Debatte bis jetzt eigentlich seit Jahren komplett unterdrückt hat. Und jetzt auf einmal wird den europäischen Bürgern, ich denke vor allem an die Bürger, die das ja mitvollziehen müssen, wird ihnen gesagt, okay, die Europäische Union verschuldet sich und die werden das schon irgendwie mit eigenen Steuern bezahlen. Ich bin nicht so sicher, ob das nachhaltig ist bei den Bürgern, bei den Wählern. Man hätte diese Diskussion viel weniger heftig, viel weniger kontroversiell schon seit Jahren eigentlich führen müssen, auch nicht so ablehnend, wie das von deutscher Seite passiert ist, um Verständnis zu werben bei den europäischen Bürgern, dass natürlich es ganz klar ist, das ist so ähnlich wie beim Euro mit der gemeinsamen Währung. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, wenn wir sie zusammennehmen, dann sind wir stärker, dann bekommen wir das Geld auf den Märkten billiger und der Nutzen für alle Beteiligten ist eigentlich größer. Aber das geht eben nur, wenn Regeln eingehalten werden. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen die bessere Position der kleinen Staaten, auch der nordischen Staaten, eben Österreich, Schweden, die sagen, wir müssen den Blick auf die Regeln behalten und nicht nur einfach sagen, Schulden machen. Und das ist dieses Dilemma, das uns begleitet seit Jahrzehnten eigentlich, auch in diesem deutsch-französischen Ausgleich mit der Währungsunion. Und darüber müsste man mal eine breitere Debatte führen. Meine Befürchtung ist, dass jetzt etwas passiert ist, dass man etwas beschlossen hat in einer riesigen Dimension, das eigentlich von den meisten Bürgern nicht verstanden wird. Und auch wir professionelle Journalisten oder Experten haben ja da und dort unsere Schwierigkeiten, überhaupt zu durchschauen, was hier eigentlich läuft.
Eben, die Frage ist eben, also Eurobonds, um das nochmal zu erklären, Euro-Staaten nehmen gemeinsam Schulden auf am Kapitalmarkt, haften dann auch gemeinsam für die Rückzahlung und für die Zinsen. Das ist ja die Definition von Eurobonds. Deutschland hat sich da immer sehr dagegen verwehrt. Es war eine Voraussetzung für Deutschland, vor dem Beitritt zur Währungsunion eben zu sagen, jeder Staat trägt die von ihm gemachten Schulden selbst, keiner haftet für die Schulden des anderen. Ist da jetzt also eine Grenze überschritten worden?
Ich finde, dass wir ganz klar differenzieren müssen. Geht es um die Vergemeinschaftung von bestehenden Schulden, die die Regierung national gemacht haben und vielleicht nicht mehr bedienen können? Oder geht es um die Aufnahme von Geld, um gemeinsame Investitionen zu gewährleisten? Den Fall haben wir jetzt. Während der Eurokrise, insbesondere ab dem Jahr 2010, als es Banken- und Verschuldungskrisen in einigen Mitgliedstaaten gab, da ging die Debatte ziemlich weit durcheinander. Und da gab es tatsächlich einige Vorschläge, die gesagt haben, wir müssen jetzt Schulden vergemeinschaften, müssen die als Eurobonds umschulden und dann können wir den Mitgliedstaaten helfen. Diese Position würde meiner Ansicht nach die Bundesregierung weiterhin nicht unterschreiben. Aber ich möchte noch einen Punkt ergänzen zu der Analyse der deutschen Situation. Also richtig ist, dass die Bundesregierung und insbesondere Frau Merkel in den letzten Monaten ihre Position sehr stark verändert hat. Nun kann man sagen, das kommt zu spät. Aber ich würde da eher das Positive drin sehen, dass sie es gewagt hat, sowohl nach innen wie nach außen zu sagen, wir müssen jetzt einfach was ganz anderes machen, als wir vorher gedacht haben. Und wir müssen anders vorangehen, um in dieser Situation die EU zusammenzuhalten. Über das Thema Eurobonds wurde in Deutschland in den vergangenen Jahren durchaus kontrovers diskutiert. Es gab in der SPD-Position in der Verschuldungskrise, die ich vorhin nannte, also um die Jahre 2010, 12, 14, da gab es die Position, wir brauchen Eurobonds. Die Grünen haben das vertreten. Die CDU hat sich das nie zu eigen gemacht, auch nicht die FDP. Aber ich würde nicht sagen, dass wir darüber nie in Deutschland diskutiert haben. Es wurde durchaus kontrovers diskutiert und es kam dann nie zu einer Regierungsposition in diese Richtung. Insofern ist der Wechsel jetzt da. Aber es ist nicht so, dass diese Debatte noch nie geführt wurde. Mhm.
Zusammengefasst, also ein sehr großer EU-Haushalt, neue Schulden, die man gemeinsam aufnimmt, auch neue Steuern, die man gemeinsam einnimmt. Ab Januar dann zum ersten Mal diese Plastiksteuer, die dann in die EU fließen soll. Dann sollen andere Steuern wie die Digitalsteuer oder CO2-Grenzsteuer dazukommen. Olaf Scholz zum Beispiel sagt, das sei ein Wendepunkt hin zu den Vereinigten Staaten von Europa. Wie würden Sie unterm Strich das bewerten? Bewegen wir uns hin zu einem, ja, zu mehr zusammen, also zu so etwas wie Vereinigten Staaten von Europa, Thomas Mayer, oder ganz im Gegenteil, bewegen wir uns da weg zu mehr nationalen Egoismen?
Also in diesem Zusammenhang von den Vereinigten Staaten von Europa zu sprechen, bei allem Respekt für den deutschen Finanzminister, das halte ich weit übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, dass das auch für die Debatte, wenn man sie in eine positive Richtung lenken möchte, auch nichts bringt, weil es eben viele Leute gibt, die sagen, was, die Vereinigten Staaten von Europa, das haben wir uns so aber nicht vorgestellt. Und nur weil es jetzt die Coronavirus-Krise gibt, auf einmal sind wir schon bei den Vereinigten Staaten von Europa. Also das wäre eine abgekürzte EU-Reform, Debatte, die ich so nicht nachvollziehen kann. Was er vielleicht gemeint hat in der Sache selbst, dass es ein Schritt ist in Richtung einer gemeinsamen Fiskalpolitik, ja, dass also, wie wir jetzt gerade diskutiert haben, dass Staaten sich zwar nicht gemeinsam verschulden, aber dass sie der Kommission, der gemeinsamen Institution die Möglichkeit geben, Schulden zu machen und sie dann selber anteilig dafür haften, das ist ohne Zweifel ein Schritt in eine politische Union, in eine Fiskalunion, die ja auch so beabsichtigt ist oder war mit der Schaffung der Währungsunion. Also das hat schon seine Richtigkeit, dass man das macht. Aber um nochmal wieder mich kritisch zu äußern, der französische Präsident Macron schlägt seit Jahren ein eigenes Budget für die Eurozone vor, um eben eine gemeinsame Investitionspolitik zu machen, um fiskalisch ausgleichen zu können zwischen den europäischen Ländern. Aber das hat eben, vielleicht nicht Scholz persönlich, aber die deutsche Bundesregierung hat das seit Jahren immer abgelehnt. Denken Sie an die berühmte Sorbonne-Rede von Macron, wurde von Berlin nie wirklich positiv aufgegriffen. Und eigentlich war es die Corona-Krise, die jetzt das Ganze ins Kippen gebracht hat, erinnert mich persönlich ein bisschen an den Atomausstieg. Ja? Dass man sozusagen über Nacht eine Grundsatzposition einfach sozusagen um 180 Grad wendet. Aber ich sage es nochmal, ich persönlich habe da ein Problem der demokratiepolitischen Abstützung. Man kann so große, weitreichende Entscheidungen einfach nicht fällen, ohne dass man sie vorbereitet, ohne dass man auch die Bürger mitnimmt und ohne dass man zumindest dafür sorgt, dass die ganz große Mehrheit der Staaten das auch mitträgt und versteht. Man sollte das, glaube ich, nicht in Konfrontation mit Macht erzwingen wollen.
Dieses Label historisch, Frau Priesmeier-Kotsch, hat ja auch der Ratspräsident Charles Michel gesagt. Im EU-Parlament hat er gesagt, diese Beschlüsse sind historisch wegen der Richtung, die wir dem europäischen Projekt geben wollen. Was ist denn die Richtung?
Die Richtung geht natürlich in Richtung, mehr Integration. Es geht um Zusammenarbeit, aber auch den europäischen Zusammenhalt. Das sind natürlich große Wörter. Das ist so, wie man sich vorstellt, wie ein Präsident des Europäischen Rates auch erzählt. Aber es ist ja tatsächlich so, dass die europäische Integration, die baut auf Krisen auf. Die baut auf unvorhergesehenen Ereignissen, sie baut auf Meilensteinentwicklungen, die meistens entweder von außen kommen, wie zum Beispiel das Ende des Kalten Krieges oder das Ende der bipolaren Teilung Europas oder eben die Finanz- und Wirtschaftskrise oder jetzt auch die Corona-Bonds. Also das ist, glaube ich, das, was er meint damit, dass wir normalerweise im Frieden und Ruhe zu wenig Impulse haben, um die europäische Integration nach vorne zu bringen und erst aus der Krise heraus, erst aus der Not heraus und aus dem Zwang zusammenzuhalten und zusammenzuarbeiten, können wir wichtige, entscheidende Schritte in Richtung mehr Integration zu machen. Ja, das ist das, was ich ja auch schon gesagt habe, es werden auch keine Vereinigten Staaten Europas sein. Das ist, gesagt, für mich zumindest eine Art Idee fix des 20. Jahrhunderts. Ich sehe den europäischen Integrationsprozess als offen, als tatsächlich mal unklar, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Auf jeden Fall nach innen, auf jeden Fall ein bisschen tiefer, aber mit einem für mich zumindest heute nicht erkennbaren Ende.
Und dann frage ich mich nach wie vor, ist diese Corona-Krise, Daniela Schwarzer, jetzt Beginn eines großen Zusammenrückens? Wie würden Sie das nach diesem Gipfel bewerten? Oder haben sich da doch sehr tiefe Spaltungslinien offenbart?
Die Spaltungslinien sind offensichtlich, die haben wir ja breit diskutiert und die werden uns in den nächsten Jahren auch noch sehr beschäftigen. Aber in zweierlei Hinsicht sehe ich tatsächlich eine Vertiefung der Integration kommen. Zum einen, und das hat schon eingesetzt im Bereich der Gesundheitspolitik, da ist von diesen ursprünglich sehr nationalen Reaktionen und dem Grenzen hochziehen schon einiges gelernt worden. Und es gibt jetzt erste Ansätze im Bereich, also Zusammenarbeit im Bereich der Beschaffung und der Lagerung von medizinischem Material. Und was damit anerkannt wird, ist meiner Ansicht nach was sehr Wichtiges. Nämlich, dass wenn wir den Binnenmarkt und seine Mobilität für die Bürgerinnen und Bürger ernst meinen, müssen wir uns auch europäisch darum kümmern, dass auch im Gesundheitsbereich ein Mindestmaß an Schutz gewährleistet werden kann und es zumindest Transparenz- und Koordinierungsmechanismen gibt und dass wir verhindern, dass die Staaten in so einer Situation wie einer Pandemie gegeneinander arbeiten. Das wird sicherlich noch einige weitere Schritte nach sich ziehen. Und das finde ich durchaus eine positive Entwicklung, weil es den Binnenmarkt noch mal absichert und letztendlich vervollständigt mit seinen vier Freizügigkeiten. Der zweite große Schritt ist in der Tat der Bereich der Finanzen. Mit der Entscheidung über die Begebung von europäischen Anleihen werden weitere Entscheidungen nach sich gezogen werden. Nämlich die Frage, wie zahlt denn Europa diese Schulden zurück? Wird es die europäischen Steuern geben, wie werden die gestaltet und vor allem auch, wie wird darüber entschieden. Und damit sind wir beim Europäischen Parlament, das dann natürlich die Institution ist, die dem Ganzen demokratische Legitimität zusätzlich zu den Regierungen verleihen kann. Aber ich sehe auch, wie die beiden anderen Mitdiskutanten, nicht, dass wir uns in einer Auflösung der Nationalstaaten begeben oder in irgendeiner Weise irgendeine Regierung in Europa im Moment bereit wäre, substanziell Souveränität abzugeben. Das gilt übrigens auch für den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, der zwar viele nach vorne gerichtete proeuropäische Vorschläge gemacht hat, aber auch ein Europabild zu haben scheint, wo natürlich die Gestaltungshoheit ganz stark noch bei den nationalen Regierungen liegt.
Und die nationale Regierung in Österreich, Thomas Mayer, Sebastian Kurz denkt daran, habe ich zumindest gelesen, die Verbindung mit den Gleichgesinnten, also diesen sparsamen vier anderen, fortzusetzen. Was ist damit gemeint?
Das war für mich eigentlich jenseits dieser Streitigkeiten um die Zahlen und das Budget der spannendste Punkt des Auftritts unseres Bundeskanzlers. Warum? Österreich ist seit 25 Jahren EU-Mitglied und wir hatten bis jetzt eigentlich immer eine sehr starke integrationistische Linie. Die einfache Formel war, je mehr Integration, desto besser, weil ein kleines Land wie Österreich davon stark profitiert. Und das Zweite war, man hat sich sehr stark an der deutsch-französischen Achse, an den Benelux-Staaten, also am Kern der Europäischen Union, orientiert. Deswegen war Österreich sofort beim Euro dabei, wir waren sofort dabei bei den offenen Grenzen und so weiter. Und da scheint sich jetzt unter Kurz, eigenartigerweise unter einer konservativ-grünen Bundesregierung, muss man dazu sagen, ein neuer Trend abzuzeichnen, zumindest für ihn und seine Partei, nämlich, dass man nicht mehr sozusagen blind in diese von mir beschriebene Richtung geht, sondern sagt, nein, die Briten sind jetzt weg, aber es gibt viele kleine Staaten im Norden, inklusive auch die baltischen Staaten, die Skandinavier, die Dänen eben, die Niederländer, die haben eine sehr starke marktwirtschaftliche, nach Modernisierung und Effizienz ausgerichtete, ich sage jetzt mal, Grundphilosophie. Und sie sind auch klein und wollen nicht andere dominieren. Sie sind gewöhnt, dass man sich schnell, pragmatisch zu Bündnissen zusammenfindet, um eben gemeinsame Ziele zu suchen. Sie dürfen nicht vergessen, unser Bundeskanzler ist 33 Jahre alt. Die finnische Premierministerin ist 34 Jahre alt. Mhm. Also wenn wir vorher gesprochen haben von den 90er Jahren und diesem alten Bild, wie die Europäische Union funktioniert hat, diese jungen Premierminister, die da jetzt heranwachsen, die können sich überhaupt nicht mehr erinnern, wie der Euro eingeführt worden ist, weil damals waren sie Kinder und in der Grundschule.
Bilden Sie sozusagen einen modernen Gegenpol gegen diese deutsch-französische Achse, die da schwächelt?
Ich würde das nicht als Gegenpol bezeichnen. Also so habe ich es beim Gipfel auch beobachtet. Ich sehe natürlich den Herrn Macron sehr oft und wie schon geschildert vorhin, Macron hat halt eine Vorstellung, dass es ein gemeinsames Europa geben soll, aber es sollte möglichst ein Europa sein, das von ihm dominiert wird, wo er die Vorgaben gibt. Und ich hatte das geradezu bildhaft vor mir, wie Macron bei diesem Gipfel auf so Leute wie eben Sanna Marin oder den Herrn Sebastian Kurz stößt. Und die einfach nicht tun, was er will. Und selbst nach dreifachem Insistieren noch immer sagen, das reicht uns nicht.
Ja, Sie haben
das
vorhin auch davon gesprochen, dass
Staatspräsidenten schwer zu nehmen.
Sie haben ja vorhin auch davon gesprochen, dass einige kleine Länder, wie beispielsweise Ungarn oder Polen, der deutschen Kanzlerin da auf der Nase rumtanzen konnten, Daniela Schwarzer. Haben Sie es auch so empfunden? Würden Sie sagen, Deutschland, die Kanzlerin, hat da an Einfluss ganz klar verloren?
Da sehe ich im Moment ehrlich gesagt relativ wenig Anzeichen, dass die Kanzlerin an sich weniger Einfluss hat. Was eben klar ist, ist, dass die Interessenslage einfach sehr, sehr unterschiedlich ist in den verschiedenen Bereichen. Die wirtschaftlichen Fragen, die Fragen, wo sollen die Ausgaben hingehen, dann die ganze Thematik Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und da trotzdem noch im Duo mit dem Ratspräsidenten Charles Michel einen Kompromiss hinzukriegen, nachdem es offensichtlich so, so schwierig war, das sehe ich schon als politischen Erfolg. Auch wenn man das Ergebnis kritisieren mag, ich denke, was ganz klar offen liegt, ist, die Interessen sind unterschiedlich und frühere Konventionen funktionieren einfach nicht mehr so. Und das Deutsch-Französische würde ich nicht als totgelaufen sehen, sondern immer noch als Bedingung, ohne die es nicht klappen wird. Ich bin davon überzeugt, dass wenn Deutschland und Frankreich nicht sich gemeinsam auf eine Linie geeinigt hätten, sondern im Streit gewesen wären, dann wäre es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig gewesen, überhaupt einen Kompromiss zu finden. Es gab ja auch schon frühere Vorschläge in der Diskussion um die Wiederaufbauhilfe. Das erste größere Konzept kam aus Spanien, war an sich auch interessant, aber das hatte eben nicht das politische Backing aus Berlin.
Da möchte ich noch ein bisschen ganz kurz protestieren. Sie haben nämlich gesagt, dass Polen kein Land ist, ein kleines Land. Das ist es nicht. Und das ist, glaube ich, wichtig für das Verständnis, wie so ein bisschen heutzutage die Europäische Union funktioniert. Denn mit Polen, aber auch Ungarn und nochmal ein paar anderen Staaten in Mittel- und Osteuropa haben wir vielleicht nicht Gegenpol zu den deutsch-französischen Duo, aber auf jeden Fall ein wichtiges Machtzentrum, regionales Machtzentrum, das ein kleines bisschen anders die europäische Integration sieht, wahrnimmt und auch aus einer ganz anderen Perspektive und mit einem ganz anderen Narrativ versucht, ihre Schwerpunkte und ihre Interessen in der EU durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen. Polen ist zum Beispiel auch gar nicht antieuropäisch oder denkt über Pol-Exit oder sowas, sondern es versteht einfach mal die europäische Integration auf seine Art und Weise, nämlich so, dass das Polen oder auch Orban die wahren Europäer sind, dass sie diejenigen sind, die die altbewahrten europäischen Werte verteidigen und die sich gegen den ganzen liberalen Gedanken aus dem Westen wehren und standhaft wehren. Und das sind diejenigen, die dann eventuell in der Zukunft als Impulsgeber für die europäische Integration dastehen werden. Mhm. Und das ist wichtig zu verstehen, weil wir, glaube ich, auch so ein bisschen in Deutschland tendieren dazu, so ein bisschen das zu verniedlichen, beziehungsweise auch die Entwicklungen in Polen und Ungarn nur durch diesen Aspekt der Rechtsstaatlichkeit zu sehen, was natürlich absolut beunruhigend ist. Aber dahinter versteckt sich einfach mal auch ein bisschen andere Herangehensweise an Europa, was sich dann natürlich auch wiederum in den Verhandlungen beim Gipfel oder auch sonst in Brüsseler Foren widerspiegelt.
Die deutsche Kanzlerin wird sich jetzt mit dem Europaparlament auseinandersetzen müssen, weil die Deutschen die Ratspräsidentschaft innehaben. Was passiert jetzt eigentlich mit den Vorschlägen, Thomas Mayer? Das Parlament hat so ein bisschen gesagt, das war ja nur ein Vorschlag, was da jetzt vorliegt fürs Parlament, was uns da vorgelegt worden ist. Wie geht es damit jetzt weiter?
Lassen Sie mich zunächst mal sagen, ich möchte auch mal was Positives über die Frau Merkel sagen, die Kanzlerin, bei aller Kritik. Der Erfolg dieses Gipfels war natürlich zu einem sehr, sehr großen Anteil ihr Erfolg. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Wenn es eine Domäne gibt, wo sie beinahe unschlagbar ist, dann ist es ihre Ruhe, ihre vernünftige Herangehensweise. Und sie hat eigentlich neben dem Ratspräsidenten Charles Michel, der ein bisschen schwächer beschrieben wird, aber sie hat eigentlich dafür gesorgt, dass diese streitenden Parteien dann zusammenkommen, inklusive Emmanuel Macron. Und das, glaube ich, ist da bei Merkel in sehr guten Händen. Wie geht es jetzt weiter? Der Rat wird bis 31. Juli, höre ich bereits, seine Position formalisiert haben, an das Europäische Parlament weitergeben, zur weiteren Beratung und zur Verhandlung. Das Problem von allen ist, dass der Zeitdruck so groß ist. Wenn das Geld schon am 1. Jänner 2021, also in 5 Monaten, fließen soll, ja, dann muss alles sehr, sehr rasch gehen. Das Parlament müsste im September, spätestens Anfang Oktober, einen Beschluss fassen. Das Europäische Parlament, meine ich jetzt. Und dann hätte man nur noch 3 Monate Zeit, bis 23 von 27 nationalen Parlamenten dieses ganze Konvolut auch beschließen und ratifizieren. Ja. Ich sehe kein Problem im Deutschen Bundestag, weil die Mehrheit der Regierung halt sehr, sehr breit aufgestellt ist. Auch die FDP wird wahrscheinlich zustimmen, obwohl der Parteichef Lindner hat schon gesagt, es sollte mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden, weil das wegen der Verschuldung so eine heikle Frage ist. Aber ich will damit nur andeuten, ganz sicher bin ich mir nicht, ob nicht im letzten Moment irgendein nationales Parlament, und sei es zum Beispiel Viktor Orban, ja, ein Steinchen noch hinwirft, ja, und zumindest eine Drohkulisse aufbaut, wo das alles noch in Gefahr ist. Eines ist ganz klar, wenn dieses Ratifizierungsverfahren und die parlamentarische Behandlung nicht funktioniert bis Weihnachten, also bis Jahresende, dann können wir das alles wieder vergessen. Dann kann das am 1. Jänner schlicht und einfach nicht starten, weil die Europäische Kommission dann nicht in die Lage versetzt ist, dieses Geld, von dem wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, auf den Märkten aufzunehmen und diese Schulden auch tatsächlich zu machen. Was dann passieren würde, weiß ich nicht. Ich nehme an, dann würde es Nachverhandlungen geben. Aber ich bin relativ sicher, dass das dann doch einen guten Verlauf nehmen wird, weil wir eines nicht vergessen dürfen. Wir haben diese riesige Wirtschaftskrise und wir warten alle auf die zweite Welle der Corona-Infektionen quer durch Europa, wenn sie herumfahren. Es herrscht eine riesige Angst. Auch unter den Regierungschefs war große Sorge, wie ich gehört habe. Also ich glaube, dass da dieser Druck dafür sorgen wird, dass man das, was man jetzt beim Gipfel beschlossen hat, dann auch tatsächlich in die Umsetzung bringt.
Die EU rauft sich zusammen. Wie tief sind die Risse in Europa? Das war heute unser Thema hier in Deutschlandfunk Kultur im Wortwechsel mit Thomas Mayer, Korrespondent der österreichischen Zeitung Der Standard in Brüssel, mit Dr. Veronika Priesmeier-Tkotsch, stellvertretende Direktorin der Europäischen Akademie Berlin, und mit Dr. Daniela Schwarzer, sie ist Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik.